Samanta Chakavali Soatra Gachanto Devata Sadhammang Munirachasa Sunanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Ja, wir haben ja gestern Abend über die vier edlen Wahrheiten gesprochen und ja, wenn man die Weisheit der vier edlen Wahrheiten verstanden hat, dann hofft man zumindest, dass sich dann das Leben verändert. Es ist eine Wahrheit übrigens, die immer gültig ist, zu allen Zeiten. Es ist die Wahrheit vom Leben, von den Lebensgesetzen. Das Besondere an dem Buddha ist, dass er diese Gesetze aufgezeigt hat, dass er sie uns zugänglich gemacht hat. Aber am Wirken sind die Gesetze auch zu Zeiten, wo es keinen Buddha gibt oder wo die Lehre des Buddha nicht mehr zugänglich ist. Es ist ganz einfach so, wenn wir gegen das Leben angehen, wenn wir nicht mitfließen, dann entstehen Turbulenzen, entsteht Spannung, entsteht Verwerfungen, entsteht Leiden. Und wenn wir mit dem Leben mitfließen, dann fließen wir eben mit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass da ein Gesetz da ist und letztendlich dieses Gesetz uns auch immer wieder darauf aufmerksam macht, wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind. Ob das individuell ist oder kollektiv ist. Momentan kann man sagen, kollektiv, das ist ja kein großes Geheimnis, sind wir in einer sehr verwirrte Richtung unterwegs. Ich möchte es jetzt einmal so ausdrücken. Es ist eine Zeit, in der das Ego sehr in den Mittelpunkt gekommen ist, wo Gier und auch Hass sehr dominant geworden sind, wo viele Ängste in der Welt sind. Und ja, und die Ursache, wie gesagt, ist immer die gleiche. Das ist immer diese Ich-Bezogenheit und kollektiv, eine kollektive Ich-Bezogenheit wirkt sich kollektiv aus. Und ja, und was ist das Resultat, dass das Leben immer schwieriger wird und immer leidvoller wird und das Leben aber nicht grundsätzlich leidvoll ist, sondern das Leben eigentlich ja seiner Aufgabe nachkommen möchte, uns darauf hinzuweisen und aufmerksam zu machen, Mensch, ihr seid da in der falschen Richtung unterwegs, kehrt um. Hört auf mit dem Anhaften, hört auf mit eurer Gier, hört auf mit eurem Vermeiden und Ausweichen, hört auf mit eurem nicht hinschauen wollen und nicht wahrhaben wollen, mit eurer Verblendung, mit eurem Verwirrtsein. Hört damit auf und spürt wieder rein in euer Herz und spürt wieder rein in das Leben und hört wieder, fangt wieder an, auf das Leben zu hören. Das ist ja eigentlich das, was geschieht. Und das allein das zu wissen oder diese Anweisung zu haben, ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk, gerade in einer Zeit, wo wir ja oft in eine Frustriertheit, in eine Hoffnungslosigkeit, in ein Unverständnis auch vielleicht reinkommen, wo wir denken, ja, ich verstehe nicht mehr, warum, wieso, was passiert denn da? Ja, im Endeffekt sind es die vier edlen Wahrheiten, die wir da beobachten können, die wir da wahrnehmen können. Und letztendlich ist es so, dass das Leben uns sehr, sehr deutlich darauf hinweist, wenn ihr nicht umkehrt, ja, wird eben der Druck erhöht, ganz, ganz klar. Wenn ihr weiterhin versucht, Hass mit Hass zu überwinden, Kriege mit Kriegen zu überwinden, Gewalt mit Gewalt aus der Welt zu schaffen, ja, dann wird der Druck größer. Wie soll es denn anders sein? Und der Druck wird immer noch größer, bis wir endlich vielleicht aufhören, diesen Weg zu beschreiten und bis wir aufhören, diese alten, destruktiven Strategien auch anzuwenden. Und bis wir zur Vernunft kommen, könnte man auch sagen. Und umkehren und aufwachen, bewusst werden und einen neuen Weg einschlagen. Einen neuen Weg, der geprägt ist durch eine großzügige, tolerante Haltung, eine mitfühlende Haltung, eine gebende Haltung, eine vergebende Haltung, eine bewusste Haltung, eine dankbare Haltung, eine liebevolle Haltung, eine wertschätzende, anerkennende Haltung dem Leben gegenüber und nicht aus einer Haltung, oh, es ist alles so schwer und so anstrengend und ich mag nicht mehr und es wird mir alles so viel. Und oh. Klar, es gibt Zeiten, wo es viel wird, wo es anstrengend ist. Aber warum ist es so? Ja, letztendlich, weil wir es uns so erschaffen haben. Es ist auch etwas, wenn wir die vier edlen Wahrheiten einmal verstehen und in der Tiefe begreifen, können wir natürlich sofort auch verstehen, dass wir auch eine Wahl haben, dass wir nicht immer dieses Destruktive wählen müssen, vielleicht das Gewohnte wählen müssen, sondern dass wir eine Wahl haben und den Geist auch auf das Heilsame ausrichten können. Es ist ganz, ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang des Karma zu verstehen, das karmische Geschehen zu verstehen, was ja auch Ausdruck von dem Naturgesetz ist. Wie du säst, wirst du ernten. Oder wie es in den fünf täglichen Betrachtungen heißt, ich bin der Eigentümer meines Karma. Ich bin der Erbe meines Karma. Das, was ich jetzt ernte, das habe ich früher, vielleicht früher in diesem Leben oder vielleicht schon auch in vergangenen Leben, habe ich gesät. Und jetzt erlebe ich oder wir die Ernte von dem früheren Säen. Und das bedeutet natürlich auch dieses Verständnis von Karma, bedeutet natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen, die Selbstverantwortung zu übernehmen für unser Leben und mal auszusteigen aus der Opferhaltung, die wir alle total gut kennen und wo immer jemand anders da ist oder schuld ist, weil es uns nicht so gut geht oder weil es irgendwie da drückt und da drückt. Oder da schlecht läuft und da Missstände sind und da die anderen alles schlecht machen. Klar, manchmal hat man das Gefühl, dass ziemlich viel Verwirrung in der Welt da ist und dass ziemlich viel schief läuft. Und gleichzeitig bedeutet es nicht, dann selbst dann auch noch da mitzumachen oder selbst dann auch noch sich die Rechtfertigung zu geben, alle anderen machen es ja auch so, was bleibt mir dann übrig? Also so auch so eine bekannte Haltung, also was sagen da die Nachbarn dazu oder was sagen die anderen dazu? Ich kann doch nicht einfach ausbrechen, ich muss doch mitmachen. Müssen wir wirklich mitmachen? Wem dienen wir damit, wenn wir einfach mitmachen? Dienen wir da uns damit oder dienen wir der Gesellschaft damit, dass wir da einfach mitmachen? Klar, manchmal scheint es leichter zu sein und einfacher zu sein, einfach mitzumachen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich mit 18 oder 19 war, diesen Kriegsdienst verweigert habe und meine Mutter gesagt hat, mach's doch nicht so schwer. Klar war das, natürlich hätte man einfach mitmachen können, wobei ich denke, so bei der Bundeswehr damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals zu sein, war jetzt auch nicht gerade so toll. Also es war ja auch so, da gab es ja 3-monatige Grundausbildung, die scheinbar nicht so beglückend war. Ja, und dann auch die Zeit da zu verbringen, war ja auch, denke ich, nicht für die meisten nicht so beglückend. Und gleichzeitig schien es erst einmal so zu sein, das eine gewisse Schwierigkeit bedeutet hat. Und es war damals, also wo ich da damals verweigert habe, das war nicht einfach auch zu verweigern. Es war, man wurde da eingeladen zu so einem Art Gericht, wo ein Vorsitzender war, der einen ausgefragt hat, und dann waren 3 oder 4 Beisitzer, die dann ein Urteil abgegeben haben, und die haben dann bewertet, ob man tatsächlich diese Gewissensprüfung, so wurde es auch genannt, ob man die auch tatsächlich bestanden hat oder ob man die nicht bestanden hat. Und da war es schon auch, da war jemand vor einem gesessen, der nichts anderes den ganzen Tag gemacht hat, als sozusagen diese Klienten in die Falle zu führen. Also so diese, da gab es dann so diese bekannten Fragen. Stell dir vor, du bist zu Hause, hast eine Waffe und Terroristen oder Feinde kommen und greifen deine Familie an. Was machst du? Ja. Interessante Frage. Was macht man? Ja. Wenn man sagt, ja, da würde ich natürlich nichts machen, ich bin ja gegen jegliche Gewalt, dann wird sofort gesagt, da bist du unglaubwürdig. Was, du würdest deine Familie dann opfern, sozusagen, für diese Gewalt? Bist du dir da sicher, dass du das so auch tatsächlich machen würdest? Okay, nee, vielleicht würde ich es doch nicht so machen. Vielleicht würde ich meine Familie doch verteidigen. Ja, dann kannst du ja doch auch eine Waffe in die Hand nehmen. Das ist ja genau das Gleiche, was ja in der Bundeswehr gelehrt wird. Das ist ja auch nur für einen Verteidigungsfall. Also bist du ja durchaus geeignet. Also es waren so Fangfragen, und wie immer man geantwortet hat, war eigentlich nicht okay. Also man war immer irgendwie dann in der Patsche gesessen. Und die Kunst ist dann eben, hat darin bestanden, eben zu beweisen, dass man sich mit dieser Frage, mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt hat, und man musste es dann ausführlich erklären, wie man sich auseinandergesetzt hat, aber man durfte keine letztendliche Antwort geben. Man durfte weder sagen so oder so, sondern man musste irgendwie das irgendwie rüberbringen, dass man eben diese ganzen Fragen, diese ganzen Themen, die ganze Thematik tief durchleuchtet hat und ja, das eben mit dem eigenen Gewissen nicht vereinbar ist. Also es war nicht einfach, und da war eben, ich kann mich da immer noch gut erinnern, meine Mutter wollte immer, dass ich es mir einfach mache. Und ich war immer schon auch so ein bisschen ein Rebell und in der Schule schon ein Rebell und dann da natürlich irgendwie nicht mitgemacht und dann später auch irgendwie immer den, ja, nicht den ganz konformen Weg gewählt und dann später dann auch noch buddhistischer Mönch geworden. Das war auch nicht ganz, was sich meine Mutter auch vorgestellt hat. Und gleichzeitig war es immer auch ein Hören auf die innere Stimme, was da eben gelebt werden möchte, was in das Leben kommen möchte. Und dann auch genauso, wo dann diese Mönchszeit, wo die zum Ende zugegangen ist, war es wieder ein inneres Hineinhören und auch diesen Schritt raus zu wagen aus einem sicheren System, wo ich ja auch eher gut abgesichert gewesen wäre, für den Rest meines Lebens gut alt werden hätte können, und dann nochmal rauszugehen, weil eine innere Stimme eben sagt, nee, das ist nicht der weitere Weg, da kommt nochmal was ganz anderes in deinem Leben, und dann auch da in das Vertrauen zu gehen und ins Risiko auch zu gehen und nochmal eine sehr beschützte, gewohnte, einfache Situation auch zu verlassen und in was Neues zu gehen. Natürlich gehört da Vertrauen dazu, gehört Mut dazu und gehört auch ein inneres Spüren auch dazu, wo man eben in das eigene Herz auch hineinspürt und tatsächlich auf das hört, was das Herz oder der Bauch auch sagt, und nicht nur immer den Weg geht, ja, die anderen machen es auch so, ich mache es dann auch so. So mal ein bisschen diesen, ja, wie es manchmal auch in der buddhistischen Lehre genannt wird, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, der Strom, der wird uns in den alten Gewohnheiten verweilen lassen. Der geht in die gewohnte Richtung. Der geht, wo die Tendenzen eben da sind. Wir müssen da schon auch ein bisschen was dafür tun, um aus dem alten Strom rauszukommen. Ja, klar, es ist nicht so, dass wir nur diese negativen Tendenzen haben, aber wir sind schon auch so Gewohnheitstiere und wir sind schon auch in einem gewissen Maß auch bequeme Wesen, wo eben auch immer so ein bisschen den bequemen und einfachen Weg auch suchen. Und gleichzeitig ist der spirituelle Weg oder der Weg des Erwachens nicht immer bequem und einfach. Und gleichzeitig aber auch sehr, sehr lohnenswert. Sich selber bewusst machen, dass wir die Verantwortung für unseren Weg haben. Dass wir die Erben unseres Karmas sind und die sozusagen die Säher des Karmas sind. Und das vielleicht sich auch bewusst machen, dass dieses Karma-Machen jeden Augenblick stattfindet, ob es uns bewusst ist oder nicht. Wenn es uns nicht bewusst ist, dann können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich ein unbewusstes Karma, ein verblendetes Karma, ein unwaches Karma-Machen stattfindet und das nicht immer unbedingt heilsam ist. Manchmal haben wir vielleicht auch Glück und auch so unbewusst findet was Heilsames statt, aber nicht immer. Ja. Letztendlich ist es so, dass wir jeden Augenblick eigentlich die Früchte unseres früheren Wirkens empfangen, erben, dass wir durch Gedanken, Worte und Handlungen in die Wege geleitet haben. Und dann ist die Frage, was mache ich mit meinem Erbe? Verwende ich das, um Rechtfertigung zu haben, in den alten Bahnen weiterzumachen, in den ich-bezogenen Bahnen weiterzumachen, weiterhin anzuhaften, festzuhalten, stabil machen zu wollen, ja, weiterhin dem Leben ausweichen zu wollen, das Leben vermeiden zu wollen, auch das ist sehr, sehr oft der Fall. Ja. Verwende ich es dafür, um weiterhin in meiner trüben Welt auch weiterzumachen, wo ich eben nicht so genau hinschauen muss, wo ich vielleicht immer noch so ein bisschen diese Haltung habe wie ein kleines Kind, wenn ich die Hände vor den Augen halte, dann wird es schon nicht so schlimm sein, dann werde ich schon nicht mitbekommen. Also oft haben wir immer noch diese Art Vogel-Strauß-Politik, an Kopf in den Sand stecken, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Ja, das Karma oder das Karma-Gesetz kümmert sich da nicht darum, ob wir den Kopf in den Sand stecken oder nicht. Ganz im Gegenteil. Es wird uns wahrscheinlich dazu auffordern oder dazu ermuntern, jetzt schau endlich mal hin. Ja, das mit dem Kopf in den Sand stecken und nicht hinschauen wollen und so, das hilft dir nichts. Ja, dadurch kommst du nicht in die richtige Richtung, sondern vielleicht eher behältst du deinen alten Weg bei. Und das Ganze, was ich jetzt erzähle, das ist natürlich individuell zutreffend, aber auch kollektiv zutreffend. Wenn wir weiterhin den Kopf in den Sand stecken, es wird schon nicht so schlimm sein. Und wenn wir es ein bisschen geschickter anpacken und wenn wir nur auf alternative Energien umschalten, dann können wir unseren Wohlstand, unsere Sicherheit, unsere Stabilität, dann können wir das weiterhin aufrechterhalten. Glauben wir das wirklich? Diese Haltung, ja, wir müssen bloß ein bisschen was verändern, dann können wir weiterhin diese alte Strategie dieses sogenannten Wohlstandes, dieser sogenannten Stabilität, dieser sogenannten Sicherheit aufrechterhalten. Glaubt man das tatsächlich? Wir müssen da, denke ich, momentan schon ein bisschen tiefer schauen. Ja. Wir müssen vielleicht auch einmal hinschauen, ist dieser materielle Wohlstand, ist es tatsächlich der Wohlstand, den wir anstreben? Ist es das, was über alles geht? Oder gibt es da noch einen anderen Wohlstand, der vielleicht ganz woanders zu finden ist, als in der materiellen Welt? Es bedeutet nicht, also möchte ich hier ganz klar sagen, dass wir nicht auch einen gewissen materiellen Wohlstand auch haben dürfen, wenn es unser karmisches Geschehen eben auch uns geschenkt hat. Das ist bedeutet nicht, dass wir alle jetzt wieder in die Steinzeit zurückkehren müssen. Die Tanja hat ja gerade einen Steinzeitkurs mitgemacht in Frankreich, wo ihr sehr, sehr einfach gelebt habt, alles mit Steinzeitwerkzeugen gemacht habt und euer Essen auch entsprechend zubereitet habt und so weiter. Es bedeutet, denke ich, das bedeutet es nicht. Wobei dieser Kurs natürlich auch darauf ausgerichtet war, wieder in eine natürliche Umgebung zu kommen, in eine Einfachheit zu kommen, wieder in Kontakt mit der Natur zu kommen und wieder vielleicht auch zu sehen, dass man auch mit ganz einfachen Werkzeugen, einfachen Mitteln auch überleben kann. Was vielleicht auch ein ganz gutes Training ist. Wir wissen ja nicht, was noch für Zeiten auf uns zukommen. Aber was bedingt tatsächlich einen inneren Wohlstand? Was ist die Ursache für einen inneren Frieden, für eine innere Erfülltheit? Und das sind ja die Fragen eigentlich, die wir uns stellen müssen. Ist es da tatsächlich notwendig oder günstig, dass wir so viele Medien, so viele Informationen, dass wir das alles zur Verfügung haben, dass wir uns ständig auch in der Welt ablenken können, dass wir ständig irgendwelche Fluchtmöglichkeiten haben, ständig irgendwelche Konsummöglichkeiten haben, wo wir es uns dann doch wieder irgendwie gut gehen lassen wollen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wer kennt denn nicht diesen Satz? Ja. Oder geht es um ganz was anderes? Ja. Geht es darum, vielleicht eine Lebenssituation zu gestalten, einen Lebensentwurf zu gestalten, der uns dabei unterstützt, im gegenwärtigen Moment anzukommen, der uns dabei unterstützt, da zu sein, eine Umgebung auch zu schaffen, die geeignet ist, um uns im gegenwärtigen Moment zu verankern und die nicht ständig darauf aufgebaut ist, dass wir uns verlieren, dass wir ja nichts mitbekommen, was durchaus auch ein Teil unseres Gesellschaftssystems ist, ja gar nicht so genau mitbekommen, was los ist. Und indem wir uns zerstreuen, gebt ihnen Brot und Spiele. Und indem wir uns zerstreuen, dann werden wir schon nicht so genau hinschauen. Momentan wieder, wie bei den alten Römern, Brot und Spiele. Ja. Einen gewissen Konsum, gewisse Spiele. Und dann wird man schon Ruhe geben. Ja. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo wir eben auch aufhören müssen, auch Ruhe zu geben. Wo wir auf die eine oder andere Art und Weise uns durchaus auch einmal bemerkbar machen können und sollen. Wo wir durchaus auch einmal uns vielleicht überlegen können, wie könnte eine neue Welt ausschauen? Wie könnte eine neue Gesellschaft ausschauen? Wie könnte ein neues Gesellschaftssystem ausschauen? Das sind ja Fragen, die momentan total relevant sind. Sind diese Gesellschaftsformen, die wir jetzt leben, wo ganz, ganz viel Vereinzelung auch ist, ganz, ganz viel Einsamkeit da ist, wo das Single-Dasein so populär geworden ist oder die Kleinfamilie so populär geworden ist, ist es tatsächlich die Gesellschaftsform, die wir anstreben, wo man, wenn man alt ist, dann in irgendwo abgeschoben wird und in ein Alters- oder Pflegeheim kommt, wo die Geburten, die stattfinden, wo in, soweit ich weiß, in Amerika schon über 50% der Geburten mit Kaiserschnitt stattfinden, immer natürlich sind, wo wir auch diese Natürlichkeit auch verloren haben. Fällt mir gerade ein, und das kann man fast nicht glauben, da war auch eine junge Frau dabei, in dem Friedensbaumpflanzungskurs, und die hat auch davon berichtet, sie hatte ihr Kleinkind dabei gehabt, und sie hat davon berichtet, dass sie auf Sardinien dieses Kind zur Welt gebracht hat, in einem Setting, wo eine schmerzfreie Geburt möglich war. Und sie hat diese schmerzfreie Geburt erlebt. Das ist in unserer Gesellschaft eigentlich, wird es gesagt, es ist nicht möglich, eine schmerzfreie Geburt zu haben. Die indigenen Völker sagen, es ist möglich. Ja, was glauben wir? Was für eine Welt erschaffen wir uns? Was ist für uns möglich, was ist nicht möglich? Wenn wir natürlich, wenn der Konsens ist, ja, Geburt muss immer schmerzhaft sein, muss immer im Krankenhaus stattfinden, muss, ja, schmerzfrei vielleicht, Kaiserschnitt, ja, vielleicht stattfinden. Ja, wir haben uns da, denke ich, sehr, sehr entfremdet. Wir sind, ist auch ein Kriterium von unserer Gesellschaft, wir sind in einer entfremdenden Welt irgendwie gelandet und haben einen Zugang zu der Natürlichkeit verloren, zu dem Ursprünglichen verloren. Wie gesagt, 99,4% Nutzfläche in Deutschland, da ist nicht mehr viel Natürliches da, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und wenn wir unsere Lebensentwürfe anschauen, das ist auch nicht mehr wirklich natürlich. Ja, das ist, ja. Klar, man könnte natürlich auch einen Computer dafür hernehmen, uns dabei zu unterstützen, wieder in eine Natürlichkeit zu kommen. Grundsätzlich ist ja nichts gut oder schlecht, auch ein Computer hat verschiedene Möglichkeiten. Man stellt sich vor, man würde die Computerprogramme so programmieren, dass sie uns dabei unterstützen, immer im gegenwärtigen Moment zu sein, ganz anzukommen, die Verbindung mit der Natur auch zu erleben. Das wäre doch sensationell, wenn man es so verwenden könnte. Vielleicht sind ja auch ein paar Programmierer da. Ist es tatsächlich der Fall, dass das so programmiert wird oder finden da andere Programme statt? Oft sind es ja Programme, die irgendwie ja, dafür geeignet sind, noch mehr den Konsum anzuheizen, noch mehr die Gier ein bisschen anzustacheln und nicht die Zufriedenheit zu vermitteln. Aber jeder natürlich muss für sich selber auch schauen. Das ist ja das Schöne, dass wir tatsächlich selbstverantwortlich sind für unser Leben. Es ist auf der einen Seite, wenn man das hört, ja, ich bin der Erbe meines Karmas und ich bin verantwortlich für mein zukünftiges Karma. Was ich jetzt denke, spreche und wie ich handle, das wird sich in der Zukunft auswirken. Ja, das ist ja sensationell. Ich bin ja total, das ist ja total kreativ, was da möglich ist. Ja, unglaublich, was für eine Freiheit. Was für ein Geschenk vom Universum, dass wir so gestalten können. Und genau das ist ja das, was momentan auch stattfindet. Wir leben in einer Zeit, wo alles am Verändern ist, wo alles, das Alte, alles wegbrechen wird. Also wir können noch so sehr versuchen, das Alte festzuhalten. Und je mehr wir versuchen, das festzuhalten, desto mehr Leiden haben wir. Das ist das Einzige, was wir ernten werden. Momentan verändert sich die Welt auf eine dermaßen radikale Art. Und wir sind Teil von dieser Veränderung. Und wir können mitgestalten. Wir können diese Veränderung mitgestalten. Warum gestalten wir nicht diese neue Welt so, dass sie uns total erfüllt, dass sie uns total glücklich macht, dass sie uns total beschenkt, dass sie uns Frieden und Wohlstand, inneren Wohlstand, dass sie uns Liebe schenkt. Warum gestalten wir es nicht so? Und vielleicht eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns stellen können. Glauben wir tatsächlich nicht an die Selbstverantwortung? Glauben wir den Naturgesetzen nicht? Glauben wir den Karma-Gesetzen nicht? Wie du siehst, wirst du ernten? Und neu ist es für uns sicher nicht. Ja? Ursache und Wirkung. In der Meditation lernen wir ja, den Geist vom Denken mal wegzurichten auf das Erleben. Das ist ja ein Training, das wir hier machen, das ja relativ leicht zu verstehen ist und gleichzeitig nicht so leicht ist umzusetzen. Ich denke, wir haben jetzt alle schon in der Meditation ein paar Meditationen gemacht und haben wahrscheinlich alle schon erlebt, Mensch, ich gleite da doch immer wieder in das alte Muster ab, ich lande doch immer wieder relativ schnell im Denken und es gelingt mir gar nicht so schnell, das zu bemerken und da wieder rauszukommen. Sich vielleicht auch da mal bewusst zu machen, das ist ein ganz wichtiges Training, das wir hier machen können. Ein Training, das uns dann im Alltag weiter begleitet und das wir im Alltag dann weiter anwenden können. Im Alltag, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, Unheilsames mit Heilsamem zu ersetzen. Das ist nicht irgendwas Mystisches oder Mysterisches, sondern das ist etwas, was wir uns erarbeiten können, was wir immer wieder anwenden können, was wir jeden Augenblick machen können. Wenn wir es mitbekommen, Mensch, jetzt bin ich wieder am negativen Denken, jetzt bin ich wieder am Kritisieren, am Hadern, jetzt bin ich wieder in meinen Ärger gelandet, jetzt bin ich wieder in der Frustration gelandet. Und wenn wir das mitbekommen, dass unser Geist wieder in die Richtung unterwegs ist, dem Geist nicht erlauben, dass er da weitermacht. Wenn wir es ihm erlauben, dass er da weitermacht, dann machen wir ungünstiges Karma. Es nicht erlauben, dem Geist nicht erlauben, diese negativen Furchen noch mehr zu vertiefen. Es gibt keine berechtigten negativen Gedanken. Es gibt keine berechtigten ärgerlichen, hasserfüllten Gedanken. Es gibt ärgerliche, hasserfüllte Gedanken, aber keine berechtigten. Natürlich ist es, manchmal rutschen wir da rein und natürlich ist irgendjemand auch immer da, der schuld dran ist, dass wir da reinrutschen. Irgendeinen Grund gibt es immer. Aber letztendlich ist es doch so, dass wir den Ärger vielleicht in uns tragen und dass der andere vielleicht eher die Rolle übernimmt, uns da darauf hinzuweisen, auf unsere alten Tendenzen, aufs Knöpfchen drückt. Ich habe da so eine schöne Teufelspuppe extra mitgebracht, aber die habe ich jetzt im Zimmer stehen lassen. Ich bringe es dann heute noch mit rein in die Meditation, weil man sich da eben bildlich auch so gut vorstellen kann, da diese Teufelspuppe, die wir alle in uns sitzen haben, und dann drückt jemand nur leicht aufs Knöpfchen und wusch, kommt die Teufelspuppe raus. Und wir geben dieser Teufelspuppe die Berechtigung, da zu sein und sich auszutoben und ich muss doch und eigentlich hat jemand nur leicht aufs Knöpfchen gedrückt. Und das kennen wir alle aus unserem Alltag, diese Knöpfchendrücker, die ja, je mehr man mit ihnen zu tun hat, je näher uns oft die Menschen sind, desto schneller kommen sie oft aufs Knöpfchen und desto größer ist diese Kompetenz, auch auf die Knöpfe zu kommen, wo es dann ans Eingemachte geht, wo man richtig in die Tiefe vom Ärger auch rankommt. Und was machen wir? Auge um Auge, Zahn um Zahn. So gehst du mit mir nicht um. Wir könnten natürlich auch einmal dafür sorgen, dass diese Teufelspuppe vielleicht geheilt wird, dass die irgendwie sich nach und nach auflöst, dass die irgendwann vielleicht gar nicht mehr innerlich vorhanden ist. Und dann kann der andere mit dem Hammer auf den Knopf drücken oder auf den Knopf hauen. Dann kommt keine Teufelspuppe mehr raus, weil ganz einfach keine mehr da ist. Aber das ist natürlich ein fortgeschrittenes Resultat von unserer Übung. Aber wir haben alle die Möglichkeit und wir haben alle ja, eigentlich auch die Pflicht, dieser Übung auch nachzukommen. Ja, das ist unsere Verantwortung. In der Meditation können wir es üben und im Alltag können wir es umsetzen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir da das bemerken, dass die Teufelspuppe wieder da ist, dass wir dann auch Mittel zur Verfügung haben oder muss ja nicht gleich immer die Teufelspuppe sein, die sich dann austoben will, sondern wenn wir merken, mein Geist ist wieder in die negative Richtung unterwegs, ich bin wieder in so bekannten Mustern gefangen, ich bin wieder so am Hadern, am Kritisieren, am das Ganze als aussichtslos zu erkennen und dann eben Mittel zur Verfügung zu haben, die uns dabei unterstützen, eben da auch rauszukommen. Eben das Buddha hat gesagt, es mit dem Gegenteil zu ersetzen. Ja, Hass mit Liebe zu ersetzen, ist vielleicht am Anfang der Übung ein bisschen zu viel verlangt. Das ist natürlich ein großes Projekt. Da muss man schon eine hohe Meisterschaft auch entfaltet haben, Hass mit Liebe zu ersetzen. Jesus, ist vielleicht immer noch bekannt und in Erinnerung, wo er am Kreuz hängt und Und er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, ihm wurde das größte Leid, das man sich nur irgendwie vorstellen kann, zugefügt, also nicht nur körperlich, sondern er wurde ja verspottet und ausgelacht. Und ja, du willst der Sohn Gottes sein. Und so weiter und so fort. Und dann wird er ans Kreuz genagelt und hängt dann da. Und wo man denkt, ja, da hätte er doch alle Berechtigung, wütend und ärgerlich auf die Welt zu sein. Und was macht er? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist doch eine Haltung, die wir auch einnehmen können. Das ist doch eine Haltung, die wir auch im Konflikt jetzt mit Israel und Palästina einnehmen können. Das ist eine Haltung, die in einem wunderbaren Ausspruch geteilt wurde, als damals diese terroristischen Anschläge in Frankreich waren und diese Diskothek überfallen wurde mit wahnsinnig vielen Toten. Und ein Vater hat da seine Tochter verloren durch diesen Überfall. Und er schickt dann ein Mail raus, meinen Hass bekommt ihr nicht. Also, und das hat unwahrscheinlich viele Menschen zutiefst berührt. Also wo dann dieses leidvolle Geschehen, dieses furchtbare Geschehen, vor allem auch für den Vater natürlich, wo dann der das umgewandelt hat und aus einem sehr schmerzhaften Erleben heraus das dafür verwendet hat als Stoff, um was Heilsames in die Welt zu bringen. Und diese Mail, diese Botschaft ist um die ganze Welt gegangen und hat viele, viele Menschen im Herzen berührt. Meinen Hass bekommt ihr nicht. Also was für eine große Seele, was für ein großes Herz. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also diese Kraft der Vergebung, wir werden da noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, wir werden das auch üben, diese Vergebenspraxis auch, das ist eine der wertvollsten Möglichkeiten, die wir haben, unseren Geist zu trainieren und aus alten Gewohnheiten, aus alten Furchen auch rauszukommen. Und das ist eigentlich vielleicht so sogar eins der Hauptvermächtnisse von Jesus ja auch, wo er auch in dem Hauptgebet im Vater Unser ist ja auch gerade die Vergebung ist ein zentrales Element in diesem Gebet. Das ist eine Möglichkeit, wie wir ersetzen können. Wir können natürlich immer auch die Dankbarkeit haben. Dankbarkeit für alles, was wir in unserer Gesellschaft tatsächlich an Wohlstand haben, auch an materiellen Wohlstand haben. Woran man sich immer wieder erinnern kann und nicht in diese Falle tappen, weil alles jetzt für schon für eine lange Zeit immer zur Verfügung war, ja, es steht uns zu. Ja. Ja, und wir haben natürlich auch immer den gegenwärtigen Moment. Wir haben unseren Körper, wir haben den Atem, wir haben die Achtsamkeit auf den Körper, auf den Atem, die wir zur Verfügung haben, mit dem wir das Negative sofort auch ersetzen können. Wir können jeden Moment hineinspüren und unser Sitzen wahrnehmen. Wir können jeden Moment unser Atmen wahrnehmen. Auch wenn, vielleicht auch einmal eine schöne Übung, wenn wir voller Angst sind, dann den Atem im Unterbauch mal erleben. Kann man ruhig die Hände da auflegen und dann mitbekommen, wie wir 10 Atemzüge, wie sich die Bauchdecke hebt und wie sie sich wieder senkt. Und dann nach diesen 10 Atemzügen schauen, ob die Angst immer noch da ist. Mein Bruder hat in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und hat da viel geforscht mit den Emotionen und hat auch viel geforscht im Bereich, wo haben die körperlich auch ihren Niederschlag und wo kann man gewisse Dinge erleben und spüren auch. Und er hat bei seiner Tätigkeit auch festgestellt, dass die Unterbauchatmung ein besonders geeignetes Mittel ist, um aus der Angst rauszukommen. Und er hat immer gesagt, wenn die Menschen sich wieder an die Unterbauchatmung erinnern würden, wäre die Welt ohne Angst oder mit viel weniger Angst bedacht. indem wir, ja, was eigentlich auch geschieht, indem wir diese Unterbauchatmung erleben, kommen wir wieder in unsere Mitte, wir kommen wieder zu uns, wir kommen wieder ins Erleben, wir kommen raus aus dem Kopf, wir kommen raus aus unserer Ich-Bezogenheit. Und in dem Moment, in dem wir rauskommen aus unserer Ich-Bezogenheit, lässt natürlich auch die Angst nach. Die Grundemotion, die grundbegleitende Emotion bei unserer Ich-Bezogenheit, bei unserem Glauben, ich bin hier ein separiertes, abgetrenntes, eigenständiges System oder Gebäude, das ich nenne. Sobald dieser Gedanke da ist, ist automatisch auch Angst da, dass diesem System, diesem Gebäude was passieren könnte. Und diese Angst ist total berechtigt, weil diesem Gebäude ständig was passiert. Dieses Gebäude, dieses System löst sich jeden Moment auf. Und wir sind eben auch ständig voller Angst damit beschäftigt, es immer wieder neu zusammenzuhalten. Ich denke, also bin ich. Ich mache, also bin ich. Ich denke, denke, denke. Natürlich ist es nicht so klar, dass das eigentlich jeder Gedanke vor allem auch ein Mittel ist, um uns zu vergewissern. Ja, du bist doch da, du bist doch da, du bist doch da, du bist doch da. Das ist eigentlich die Grundlage von jedem Gedanken. Du bist doch da, du bist doch da, du denkst doch. Oder das Machen auch. Warum wir alle so am Machen sind. Ja, du bist doch da, du bist doch wichtig, du bist doch, alles, was du machst, ist ganz, ganz wichtig und du bist doch, das ist doch ohne dich geht es doch nicht und darum musst du machen und machen und machen. Deswegen hast du keine Zeit für was anderes, weil letztendlich ist immer die zugrunde liegende Botschaft oder das zugrunde liegende Element ist die Angst, ja, das könnte sich auflösen. Und es löst sich auf. Gott sei Dank. Gott sei Dank, muss man sagen, löst es sich ständig auf. Das ist eigentlich das, was das Leben uns jeden Augenblick schenkt. Das Leben und das sich einmal bewusst zu machen. Also das ist, finde ich, total sensationell. Sich bewusst zu machen, dass das Leben uns jeden Augenblick eigentlich dabei unterstützt, heil zu werden, ganz zu werden, rauszukommen aus unserer Separierung, aus unserer Ich-Bezogenheit. Das ist doch ein ganz anderer Zugang, den wir dadurch zum Leben bekommen. Alles, was mir eigentlich vielleicht sogar im Leben auch widerfährt, ist eigentlich auch eine Unterstützung, klarer zu werden, wach zu werden, wieder mitzufließen, rauszukommen aus dem Festhalten, aus dem Stabilmachen. Vielleicht auch rauszukommen aus dem Vermeiden auch, was das Gegenteil von Festhalten ist das Vermeiden. Vermeiden ist, ich will es nicht haben. Das ist Widerstand, das ist Ablehnung. Ich will mich nicht aufs Leben einlassen. Beide Qualitäten sind eigentlich ständig auch am Wirken. Natürlich ist das andere auch da. Wir haben auch diese Großzügigkeit, wir haben manchmal auch dieses uns Verschenken und die Gebefreudigkeit. Wir haben manchmal auch das Einlassen und das Annehmen, im Gegensatz zum Ablehnen und Ausweichen, ist manchmal auch da. Und wir haben manchmal auch die Bereitschaft, auch genauer hinzuschauen und nicht immer wegzuschauen. Und wir haben manchmal die Dankbarkeit oder die Freundlichkeit oder das Wohlwollen, auch mal die Angst zu überwinden, uns wirklich auch auf das Leben einzulassen. Wobei es grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über Karma sprechen, immer wieder unsere Absichten zu untersuchen. Oft wird gesagt, die Absichten sind die Ursache für unser Karma. Und leider gibt es ja diesen Spruch, also als leider gibt es den Spruch, den gibt es eben. Und leider hat er eine gewisse Wahrheit, trägt er in sich. Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Also das ist eben, wir denken manchmal auch, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs und haben gute Absichten und sind auf einem guten Weg und merken dann irgendwann, Mensch, es wird immer dichter, es wird immer schwieriger, es wird immer bedrückter in meinem Leben. Was? Ich habe doch nur die allerbesten Absichten. Ich will doch nur den anderen helfen. Klar, im ersten Augenblick schaut so aus, ich will doch nur den anderen helfen. Das ist eine sehr altruistische Einstellung. Aber was ist die zugrunde liegende Absicht hinter diesem anderen helfen wollen? Vielleicht ist ein Teil ist tatsächlich die Verbundenheit mit allen Wesen zu erleben, aber vielleicht ist auch ein Teil der Absicht, die da zugrunde liegt, ich möchte bei mir selber nicht so genau hinschauen, ich kümmere mich lieber um das Leid der anderen. Das Leid, das ich in mir trage, das ist so groß oder so schmerzhaft, mit dem möchte ich mich nicht aussetzen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich kümmere mich jetzt um all die anderen. Das kann auch ein Teil sein, natürlich kein offensichtlicher Anteil, aber es kann ein unterschwelliger, unbewusster Anteil sein. Indem ich mich um die anderen kümmere, muss ich mich nicht so sehr um mich selber kümmern. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine ganz klare Anweisung wieder von Jesus, eine wunderbare Anweisung. Liebe deinen Nächsten, ja, wie dich selbst. Also sich selber nicht vergessen, sich selbst um sich selbst kümmern. Wie begegne ich mir selbst? Und da bin ich mir total sicher, weil ich da aus absolut eigener Erfahrung spreche. Da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Wie ist die Haltung uns selbst gegenüber? Sind wir da immer liebevoll, großzügig, tolerant, nachsichtig, mitfühlend, vergebend? Oder sind wir da immer am Kritisieren und Runtermachen und stell dich nicht so an und jetzt beiß mal die Zähne zusammen und jetzt beiß dich da mal durch und konzentrier dich endlich einmal hier in der Meditation, jetzt bist du extra hierher gekommen und jetzt stellst du dich da an. Ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen extrem, aber ich denke, dass wir uns selbst gegenüber alle die Möglichkeit haben, da wohlwollender, liebevoller, dankbarer auch zu sein. Zum Beispiel, beste Beispiel ist ja unser Körper, hatte ich ja heute auch schon angeleitet, mit Dankbarkeit unserem Körper zu begegnen. Kommt man irgendwie komischerweise sehr, sehr selten darauf, dass man dem Körper auch Dankbarkeit entgegenbringen kann. Ja, man richtet natürlich vor allem, wenn es da und da zwickt und da, da denkt man, muss das jetzt auch noch sein und so, eher wieder dieses Hadelnde und aber vielleicht will uns der Körper auch eine Botschaft mitteilen. Ja. Vielleicht will er uns mitteilen, dass wir ihn zu wenig wertschätzen, dass wir ihn zu wenig lieben, dass wir ihn zu wenig anerkennen. Und da haben wir auch ein nicht so günstiges Erbe in unseren Religionen oder Körper, als was sehr Minderwertiges betrachtet wird. Also vor allem in den Religionen, in denen ich mich auskenne. In der christlichen Religion ist der Körper etwas sehr, sehr Sündhaftes, mit Schuld natürlich behaftet, Vertreibung aus dem Paradies und so weiter. In der buddhistischen Tradition wird oft davon gesprochen, dass der Körper ein Sack voll Unrat ist. Naja. Wenn man diesen Glaubenssatz verinnerlicht, dass der Körper ein Sack voll Unrat ist, ja, was soll dann dabei rauskommen? Ich meine, dass das nicht zum Wohl des Körpers ist, ist ja wohl selbstverständlich. Also ich meine, das wissen wir ja alle, wenn man, ja, gibt es den Emoto, von dem habt ihr vielleicht schon gehört, ein japanischer Wasserforscher, der eine Methode entwickelt hat, wo er Wasser eben fotografieren kann in dem kristallinen Zustand. Und er hat dann das Experiment gemacht, dass er das gleiche Wasser, zwei Gläser genommen hat. Das eine Wasser hat er immer mit, du bist nichts wert und du taugst ja eh nichts. Und also mit richtiger ablehnender Haltung hat er das informiert. Und das andere Wasser mit einer liebevollen Grundhaltung. Mensch, du bist so schön und so klar und sowas Wertvolles und ach, dass du da bist, das ist so schön und so. Und dann hat er nach ein paar Tagen hat er eben das gleiche Wasser so fotografiert und das Wasser fotografiert und da gibt es Bilder davon und das ist erschreckend, wie stark unsere geistige und unsere Herzenshaltung, wie stark sich das auswirkt. Und wir bestehen ja zu 70% aus Wasser. Ich meine, wenn man den Körper die ganze Zeit so informiert, ja, was soll dabei rauskommen? Und es wird geglaubt, dass das ein ernsthaft Praktizierender muss so unterwegs sein. Also auch meine Lehrerin, die ich sehr schätze und sehr liebe, Ayakema, und die uns ein großes Geschenk hinterlassen hat. Aber im Bereich der Körperhaltung, da bin ich nicht mit ihr, stimme ich nicht mit ihr überein, war eben auch manchmal der Satz zu hören, der Körper hat nicht Krebs, sondern der Körper ist Krebs. Vielleicht auch nicht so die ganz optimale Information, wenn man dem Körper so begegnet. Und ich denke, manchmal ist es so, und es gibt auch so eine spezielle Praxis in der buddhistischen Tradition, wo man eben auch einmal die 32 Körperteile sich genau anschauen soll, um auch dem Anhaften an unseren Körper mal entgegenzuwirken. Das stimmt natürlich auch und das hat auch eine gewisse Wirkung da auch, so diesem Anhaften und der Körper muss immer da sein und der darf nie sich verändern, dem entgegenzuwirken. Aber gleichzeitig denke ich, dass wir im Westen eher ein bisschen für die andere Seite sorgen müssen und dann unser Verhältnis im Allgemeinen eh schon ein bisschen belastet ist unserem Körper gegenüber. Und wir, also ich möchte euch da wirklich auch ermutigen, eine liebevolle, wertschätzende, dankbare Haltung unserem Körper gegenüber auch entfalten können und müssen. Wenn man natürlich den Körper als ein materielles Ding, das mehr oder weniger kein Bewusstsein hat, betrachtet, ja, dann ist es kein Wunder, wenn diese Haltung, die wir unserem Körper gegenüber haben, natürlich als kollektive Haltung der Erde gegenüber sich auch manifestiert. Das ist ja auch ein Körper, die Erde, mit einem hohen Bewusstsein, mit einer unglaublichen Liebe und einem unglaublichen Fähigkeit zum Spüren und zu Fühlen. Und wenn man das als tote Materie betrachtet und die kann man ausbeuten und mit der kann man machen, was man will, das ist natürlich das Resultat, das kriegen wir ja momentan präsentiert. Ja. Klar, irgendwann ist es dann auch zu viel, obwohl da sehr, sehr viel Wohlwollen da ist und eine unglaubliche Geduld und ein Erdulden in Bezug auf uns Menschen da ist. Und trotzdem, irgendwann geht es ganz einfach auch nicht mehr weiter. Und wenn wir da jetzt nicht umkehren, dann werden wir das auch erleben, dass tatsächlich auch unser Verhalten, unser kollektives Halten auch in Bezug auf Mutter Erde eben dann irgendwann auch mal durch immer größere Katastrophen und Krisen zum Ausdruck kommen muss. Ja. Nicht, weil die Erde uns was Schlechtes will, ich möchte fast sagen im Gegenteil, sondern es bleibt ja gar nichts anderes übrig, um uns darauf hinzuweisen, es kehrt endlich um. Noch mehr Druck, noch mehr Katastrophen, es kehrt endlich um. Und wir, irgendwie müssen wir da schnell das wieder beseitigen und wieder zum Normalzustand zurückkommen. Da kommt eine Pandemie und dann hat man tatsächlich einmal ein paar Monate Lockdown. Alles kommt zur Ruhe. Wir haben die Chance, uns neu zu besinnen, neu auszurichten. Und was machen wir? So schnell wie möglich wieder zum Alten zurück. Ja, jetzt haben wir fast schon wieder, in manchen Bereichen haben wir schon fast wieder den Erfolg, wie man vor Corona hatten, in manchen Bereichen sind wir schon besser wie vor Corona. Das sind die Nachrichten, die man dann hört. Ja, man könnte sagen, die Chance wieder verpasst. Ja, die Chance verpasst. Auf einmal ging es ja auch. Es ging ja auch, ohne dass ständig die Autos unterwegs waren, dass die Flieger unterwegs waren. Es ging doch ganz gut. Gegenteil, es war sehr, sehr angenehm, einmal ohne den Fluglärm auskommen zu dürfen, ohne den Autokrach auskommen zu dürfen, ohne die Umweltbelastung auskommen zu können. Irgendwie ging es ja auch. Ja, klar, man kann dann auch dagegen argumentieren, ja, wir hatten ja noch alles im Vorrat und so weiter. Wir werden die nächste Chance bekommen, schauen, ob wir es dann kapieren. Wenn wir es wieder nicht kapieren, kriegen wir wieder eine Chance. Es wird so weitergehen. Das Leben meint es gut mit uns. Das Leben weist uns darauf hin, will uns dabei unterstützen, dass wir heil werden, dass wir glücklich werden. Und lässt so lange nicht locker, bis wir tatsächlich den Weg einschlagen. Das ist doch auch wir sind ja hier im Kurs auch Wege ins Vertrauen kennenzulernen. Also sich das bewusst zu machen, ist für mich die schönste Art, auch ins Vertrauen zu kommen. Wege ins Vertrauen, ja. Wir können dem Leben hundertprozentig vertrauen. Wir können den Lebensgesetzen hundertprozentig vertrauen. Wir können dem Karma-Gesetz hundertprozentig vertrauen. Ja. Wobei vielleicht hier an der Stelle auch noch, das Karma-Gesetz ist nicht ein Gesetz, wo wir bestraft werden. Das wird manchmal auch falsch verstanden. Ich muss mein Karma noch abbüßen, ganz verbreitet sogar. Ich muss mein Karma noch abtragen, abbüßen. Letztendlich ist das Karma-Geschehen dafür da, um auch einen gewissen Ausgleich auch zu schaffen. Wenn wir zum Beispiel in einem Bereich Täter waren, jemand anderen Leid zugefügt haben, dann ist es vom karmischen Geschehen oder vom Erfahrungsgeschehen her ganz, ganz wichtig, dass wir auch die andere Seite kennenlernen, wie es sich anfühlt, wenn jemand uns sozusagen diesen Schmerz zufügt. Also so, dass dann das ganze Verstehen auch da ist. Nicht nur, wie es ist, Täter zu sein, sondern auch, wie es ist, Opfer zu sein. Also diesen ganzen Erfahrungsbereich, diesen ganzen Erfahrungsschatz sozusagen uns zur Verfügung zu machen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und auch natürlich ist Karma hat mit Ursache und Wirkung zu tun und was wir in die Wege geleitet haben, da gibt es natürlich auch eine Auswirkung, aber wir müssen zu dieser Auswirkung, wir können davon lernen, wir können das verwenden, wie ich heute auch schon angedeutet habe, meinen Hass bekommt er nicht. Wir können das verwenden, um was äußerst Heilsames auch aus einer schwierigen Situation zu machen. Ja, und eben dieses Gesetz so zu verstehen, dass diese Ursache und Wirkung nichts damit zu tun hat, dass wir dann Sünder geworden sind oder uns schuldig gemacht haben, was oft noch zusätzlich da oben drauf kommt und wo wir dann eine Institution brauchen, die die Schuld und die Sünde wieder von uns nimmt. Wir brauchen so eine Institution nicht mehr. Wir haben selber das Leben verstanden, wir haben die Gesetzmäßigkeiten verstanden, wir sind in die Selbstverantwortung gekommen. Das ist auch ein glaube ich, ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, den wir als Menschheit momentan machen, dass wir in die Selbstverantwortung kommen, dass wir dann nicht mehr irgendwelche Institutionen brauchen, um uns auf den rechten Weg zu führen. Natürlich ist es gut, wenn wir eine gewisse Information bekommen, wenn wir eine gewisse Unterstützung und Begleitung auch haben, um das vielleicht auch umzusetzen, was wir da an Verständnis entwickelt haben. Aber wir brauchen da nimmer irgendjemand, der die Schuld von uns nimmt oder uns von der Sünde befreit, indem wir so und so viele Gebete machen müssen. Also da sind wir, glaube ich, auch. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch rauswachsen. Ja. Und eben dieses Verhalten unserem Körper gegenüber nochmal neu anschauen. Oder nicht nur unserem Körper gegenüber, überhaupt uns selbst gegenüber nochmal neu anschauen. Eine neue Haltung einnehmen, eine neue Ausrichtung, eine neue Einstellung zum Leben einnehmen, sodass dann der nächste Schritt, den wir besprechen wollen, auch auf fruchtbaren Boden fallen kann. Okay.